Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isyonen kreuz und quer durch Korea, unter anderem über Bemühungen um die Etablierung von Koreanisch als Schulfach in den USA. Sie hören außerdem das Autorenporträt und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Musik verbindet. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Präsident Yi fordert vollen Einsatz für Staatsfonds für Souveränität in der Fertigungsindustrie. Jahrestag von Sewol-Unglück. Präsident Yi verspricht Bemühungen um Verhinderung von Tragödien. Außenminister bekräftigt Seouls Bereitschaft zu enger Kommunikation mit IAEA über Atom-U-Boote. Präsident Lee Jae-myung hat die Bereitschaft zu radikalen Innovationen im verarbeitenden Gewerbe gefordert. Bei einem Treffen mit seinen Chefsekretären sagte Lee, dass sich die globale Handelsordnung aufgrund der Rückgängigmachung von Freihandel und zunehmender geopolitischer Risiken an einem kritischen Wendepunkt befinde. Angesichts seiner hohen Abhängigkeit vom verarbeitenden Gewerbe müsse Südkorea radikale Innovationen vornehmen, forderte er. In diesem Zusammenhang wurde verlangt, dass Spitzentechnologien und Talente auf Ebene der nationalen Sicherheit intensiv geschützt werden müssen. Im Falle von innovativen Produkten müsse die Regierung beispielsweise auf dem Wege der öffentlichen Beschaffung für eine höhere Nachfrage sorgen. Unter anderem müsse man alles daran setzen, einen Staatsfonds koreanischer Version einzurichten, um sich Souveränität im Bereich der Fertigungsindustrie zu sichern, betonte der Staatschef. Zum 12. Jahrestag des Untergangs der Fähre Sewol hat Präsident Lee Jae-myung erklärt, dass alle ihr Bestes geben müssten, um eine Wiederholung einer solchen Tragödie zu verhindern. Bei einem Treffen mit seinen Chefsekretären am Donnerstag sagte er zu, als Verantwortlicher für die Staatsführung alles daran zu setzen, dass das Leben und die Sicherheit der Bürger nie wieder aufgrund von Profitgier und der Abwesenheit des Staates bedroht würden. Zum 12. Jahrestag des Unglücks fanden heute in Seoul und Ansan Gedenkveranstaltungen statt. Um 4.16 Uhr am Nachmittag wurde an der Gedenkstätte für die Sewol-Katastrophe vor dem Stadtparlament von Seoul eine Gedenkzeremonie begonnen. Um 15 Uhr gab es eine Gedenkveranstaltung im Harang Park in Ansan. Die Sewol war am 16. April 2014 auf dem Weg von Incheon nach Jeju nahe der Insel Jindo vor der Westküste Südkoreas gesunken. Von den 476 Menschen an Bord kamen 304 ums Leben oder werden bis heute vermisst. Außenminister Cho Hyun ist am Mittwoch in Seoul mit dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA Rafael Grossi zusammengetroffen. Cho und Grossi sprachen unter anderem über Südkoreas Plan zur Beschaffung von atomgetriebenen U-Booten sowie die nordkoreanische Nuklearproblematik. Cho erklärte, dass Südkorea seinen Verpflichtungen aus dem Atomwaffensperrvertrag in vollem Maße nachkomme und die Pflicht zu Sicherheitsmaßnahmen auf höchstem Niveau erfülle. Er bekräftigte, dass Seoul im Zuge der Beschaffung von atomgetriebenen U-Booten mit der IAEA weiterhin transparent und eng kommunizieren werde. Grossi äußerte die Hoffnung, dass Seoul seine bisher gewissenhaft erfüllten Verpflichtungen zur Nichtverbreitung und sicherheitsrelevanten Maßnahmen weiterhin einhalten werde. Er sagte auch, dass das nordkoreanische Atomprogramm für die IAEA ein zentrales Thema bleibe. Er unterstütze Südkoreas diplomatische Bemühungen in dieser Angelegenheit. Ministerpräsident Kim In-suk hat an einem Online-Gipfel der Asia Zero Emission Community ASEC Plus am Mittwoch teilgenommen. Daran nahmen 9 Mitgliedsländer der ELSEC, Japans Initiative zur regionalen Kooperation für Netto-Null-Emissionen, 5 weitere Länder einschließlich Südkoreas sowie internationale Organisationen teil. Kim betonte die Bedeutung der Kommunikation über die Politik zur Energieversorgung und Bevorratung der einzelnen Länder sowie über den Transportbereich zur Sicherstellung einer stabilen Beschaffung von Erdölprodukten. Er schlug vor, die internationale Zusammenarbeit zu systematisieren und zu institutionalisieren, um Informationen zu Energielieferketten auszutauschen und bei den politischen Maßnahmen hierzu miteinander Schritt zu halten. Die japanische Premierministerin Sanae Takaichi, Gastgeberin des Gipfels, sagte, die aktuelle Energiekrise könne nicht allein durch die Bemühungen einer einzelnen Nation bewältigt werden. Asiatische Länder müssten zusammenarbeiten, um gegen kurzfristige Krisen in Energielieferketten vorzugehen und Maßnahmen zur mittel- und langfristigen Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Energiestruktur auszuarbeiten. Im Rahmen der internationalen Kunstmesse Art Düsseldorf findet eine Einzelausstellung des koreanischen Künstlers Park Chung-ju statt. Bei der Art Düsseldorf wurde Südkorea dieses Jahr erstmals als Ehrengast eingeladen. Park wurde als repräsentativer Künstler ausgewählt. Aus diesem Anlass findet die Ausstellung Korean Practice J. Park vom 17. bis 19. April im Areal Böhler statt. Ausgestellt werden etwa 30 Werke von Park, darunter Gemälde, Skulpturen und Videoinstallationen. Im Mittelpunkt steht das Thema Digital Noise, mit dem sich der Künstler immer wieder auseinandergesetzt hat. Im ersten Quartal dieses Jahres sind so viele ausländische Touristen nach Südkorea gekommen wie nie zuvor. Nach vorläufigen Schätzungen seien im Zeitraum von Januar bis März rund 4,76 Millionen ausländische Touristen im Land gezählt worden, gab das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus am Donnerstag bekannt. Dies sind 23% mehr als im Vorjahreszeitraum. Dies stellt den bisher höchsten Stand in einem Auftaktquartal dar. Im März wurde mit rund 2,06 Millionen Besuchern der bisher höchste Monatsstand registriert. Die größte Gruppe stellten Chinesen mit 1,45 Millionen. Dies entspricht einem Wachstum von 29% im Vergleich mit dem ersten Quartal des letzten Jahres. Die Zahl der japanischen Touristen stieg um 20,2% auf etwa 940.000. Bei den Besuchern aus Taiwan wurde mit 37,7% der kräftigste Zuwachs auf rund 545.000 verzeichnet. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat am Mittwoch, dem Geburtstag des Staatsgründers und seines Großvaters Kim Il-sung, einen Artilleriewettbewerb besucht. Bei dem Termin forderte er, Kampfvorbereitungen voranzutreiben. Wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag berichtete, habe am Vortag ein Schießwettbewerb der Artillerieeinheiten unter dem Dach des Großverbandes der Volksarmee im Westgebiet anlässlich des Geburtstags von Kim Il-sung stattgefunden. Es ist offenbar das erste Mal, dass Kim Jong-un am Geburtstag seines Großvaters eine Militärübung besucht hat. Damit soll offenbar hervorgehoben werden, dass Kim großen Wert auf das Militär legt. Kim sagt, es sei ratsam, bei guten Gelegenheiten, einschließlich nationaler Feiertage wie dem heutigen, häufig Wettbewerbe zu Trainingszwecken zu organisieren. Kim verzichtete jedoch das vierte Jahr in Folge darauf, den Kimsusan-Palast der Sonne, das Mausoleum der ehemaligen Machthaber, zu besuchen. Auf Fotos vom Besuch von Partei- und Regierungsfunktionären in dem Mausoleum war Kims Schwester Kim Yo-jong ebenfalls nicht zu sehen. In Südkorea herrschen seit Tagen überdurchschnittlich hohe Temperaturen. In vielen Landesteilen wurden fast 30 Grad erreicht. Den dritten Tag in Folge übertrafen die Temperaturen die Durchschnittswerte in den letzten 30 Jahren und erreichten das sonst Anfang Juni übliche Niveau. Auch am Donnerstag blieb es warm. Laut dem Wetteramt lagen die Tiefstwerte am Morgen landesweit zwischen 5 und 12 Grad. Die Temperaturen kletterten am Tag auf 15 bis 28 Grad. Jennie, Mitglied der K-Pop-Gruppe Blackpink, ist von Time zu einer der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten dieses Jahres gekürt worden. Das US-Magazin veröffentlicht am Mittwoch die Time 100-Liste. Jennie, eine repräsentative K-Pop-Sängerin, wurde in der Kategorie Artists geehrt. Sie schaffte es letztes Jahr als erste Solokünstlerin des K-Pop gleichzeitig mit 3 Songs in den US-Single-Charts Billboard Hot 100 vertreten zu sein. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreuz und quer durch Korea, heute mit Isuyan am Mikrofon. Heute wollen wir über folgende Themen berichten. Heute jährt sich die Seoul-Katastrophe zum 12. Mal und in ganz Südkorea gedenken Menschen mit Gedenkfeiern, Gebeten und Forderungen der 304 Opfer des Fährunglücks von 2014. Mehr dazu im ersten Teil. Koreanische Popkultur begeistert Amerika, aber reicht das auch, damit sich Koreanisch als Schulfach etabliert? Im zweiten Teil erfahren Sie, dass ein koreanischstämmiger Professor in Kalifornien daran arbeitet, Koreanisch fest im amerikanischen Bildungssystem zu verankern. In Seoul beginnt bald wieder die Saison der Open-Air-Bibliotheken mit mehr internationalen Angeboten und prominenten Autorengesprächen. Näheres dazu erfahren Sie im dritten Teil. Zum Abschluss hören Sie die Donnerstagsrubrik Schreibende Menschen, KBS Autorenporträt mit Jan Dirks. Zeit für ein paar Takte Musik. Heute haben wir für Sie das Lied Spring Day ausgewählt. Es singt BTS.
Yeah.
Heute, am 16. April, jährt sich die Sewol-Katastrophe zum 12. Mal. An Bord der Fähre Sewol befanden sich damals 476 Menschen, darunter mehr als 300 Schülerinnen und Schüler der Tanon-Oberschule aus der Stadt Ansan. Das Schiff war auf dem Weg von Incheon zur südlichen Ferieninsel Jeju, als es in der Nähe der Insel Jindo an der südwestlichen Küste kenterte und sank. 304 Menschen kamen ums Leben oder gelten bis heute als Vermisste. 5 Opfer wurden nie geborgen. In ganz Südkorea fanden heute Gedenkveranstaltungen statt. Im südwestkoreanischen Gwangju hatten mehrere Stadtbezirke in den vergangenen Tagen jeweils 304 Windräder auf öffentlichen Plätzen aufgestellt, eines für jedes Opfer. Am Mittag fand dort auf dem Demokratieplatz des 18. Mai ein städtisches Gedenkfest statt. Der Platz erinnert an die Gwangju-Demokratiebewegung vom Mai 1980 und ist ein zentraler Ort des kollektiven Gedenkens in Südkorea. Besonders bewegend war die Zeremonie auf See. Angehörige aus der Region Incheon brachen heute von Mokpo aus in das Unglücksgebiet im Mengol-Meereskanal auf. Erstmal seit 12 Jahren wurden dort alle 304 Namen der Opfer einzeln vorgelesen. Nicht als Zahl, sondern als Mensch sollte jedes Opfer in Erinnerung bleiben. Ein Schiff des Hafenpolizeiamts Mokpo begleitete die Reise. An Bord waren auch die Tanon Familienvereinigung sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines psychosozialen Zentrums aus Ansan, die den Angehörigen Unterstützung anboten. Bereits gestern hatte die buddhistische Choge-Ordensgemeinschaft in demselben Meeresgebiet einen Gedenkgottesdienst auf See abgehalten. Dabei wurde besonders für die 5 bis heute nicht geborgenen Opfer gebetet, in der Hoffnung, dass ihre sterblichen Überreste irgendwann zu ihren Familien zurückkehren mögen. Neben dem Gedenken rückte auch eine alte politische Forderung wieder in den Vordergrund. Bei vielen Gedenkveranstaltungen war der Ruf nach einem Grundlagengesetz für Lebenssicherheit zu hören. Dieses Gesetz soll die Lehren aus der Sewol-Katastrophe in verbindliches Recht überführen. Bereits im Jahr 2020 wurde ein entsprechender Entwurf im Parlament eingebracht, der jedoch nicht verabschiedet wurde. Im vergangenen Jahr legten 77 Abgeordnete erneut einen Entwurf vor, der jedoch nicht einmal in die Beratungsphase gelangte. 12 Jahre nach der Katastrophe fehlt es noch immer an einem gesetzlichen Rahmen, der ihre Lehren dauerhaft verankert. Es gibt jedoch auch eine konkrete Zukunftsperspektive. Noch in diesem Jahr soll in Mokpo der Grundstein für die nationale Sewol-Gedächtnisstätte gelegt werden, auf Koreanisch Saengmyeong Giyeokgwan, wörtlich übersetzt Stätte der Erinnerung an das Leben. Das Projekt geht auf einen Plan der staatlichen Sewol-Untersuchungskommission aus dem Jahr 2018 zurück. Das rund 37.000 Quadratmeter große Gelände am Mokpo-Neuen Hafen entspricht etwa der Fläche von 5,5 Fußballfeldern. Dort wird der Schiffsrumpf der Sewol seit seiner Bergung im Jahr 2017 provisorisch aufbewahrt. Zentraler Bestandteil der Anlage ist ein sogenanntes Schiffsgehäuse, in dem der Rumpf der Sewol dauerhaft und originalgetreu erhalten werden soll. Dafür wird das Schiff aufwendig gereinigt, konserviert und mit einer speziellen erdbebensicheren Konstruktion gesichert. Nachts soll die Außenfassade des Gebäudes als Medienfassade dienen. Projektionen von Walen sollen an die Opfer erinnern und die Botschaft des Respekts vor dem Leben sichtbar machen. Ergänzt wird das Schiffsgehäuse durch eine Gedenkausstellung mit Fundstücken und Dokumenten sowie durch ein Erlebniszentrum für Sicherheitsfragen. Dort können Besucherinnen und Besucher Rettungssituationen praktisch üben, darunter das richtige Verhalten bei Rippströmungen, das sind gefährliche Meeresströmungen, die Badende plötzlich aufs offene Meer hinausziehen können. Außerdem können sie Schiffsmanöver in virtueller Realität erleben. Im Außenbereich entsteht zudem ein weitläufiger Gedenkpark mit Skulpturen und Gärten. Der Rumpf der Sewol soll rund 1,9 Kilometer von seinem jetzigen Standort an den endgültigen Aufbewahrungsort bewegt werden. Das gesamte Projekt soll bis 2030 abgeschlossen sein. Eine Bürgerinitiative aus Gwangju brachte es so auf den Punkt. Die Erinnerung an die 304 Opfer sei der erste Schritt hin zu einer sicheren Gesellschaft. Viele Menschen in Südkorea verstehen das Gedenken als Versprechen, die 304 nicht als abstrakte Zahl, sondern als einzelne Menschen in Erinnerung zu behalten. Die gelbe Schleife, ein Symbol der Trauer und der Forderung nach Gerechtigkeit, war auch heute wieder im ganzen Land zu sehen. Eigentlich wollte er im vergangenen Jahr in den Ruhestand gehen. Doch Zhang Tae-han, Professor an der University of California in Riverside, hat seine Pensionierung verschoben, da er eine Aufgabe noch nicht als abgeschlossen betrachtet, die koreanische Sprache fest im amerikanischen Bildungssystem zu verankern. Zhang gilt als einer der führenden Experten für die Geschichte koreanischer Einwanderer in den USA. Er kam 1974 im Alter von 18 Jahren nach Amerika, promovierte 1990 an der UC Berkeley über Konflikte zwischen der koreanischen und der afroamerikanischen Gemeinschaft und lehrt seitdem Ethnic Studies an der UC Riverside. Bekannt wurde er auch als Autor eines Buches über die frühen Aktivitäten des koreanischen Unabhängigkeitskämpfers An Chang-ho in den USA. Heute leitet Zhang den Ausschuss zur Einführung von Koreanisch als AP-Fach. AP, Advanced Placement, ermöglicht es Schülerinnen und Schülern, bereits an der Highschool Kurse auf Universitätsniveau zu belegen und dabei auch Hochschulpunkte zu erwerben. Während Chinesisch und Japanisch längst anerkannt sind, fehlt Koreanisch bislang. Für Zhang ist das nicht nur eine Bildungsfrage, sondern auch eine Frage der Identität. Ohne Kenntnis der eigenen Wurzeln könne man in einer multikulturellen Gesellschaft nicht bestehen. Besonders für die zweite und dritte Einwanderergeneration seien Koreanischkenntnisse entscheidend für die Zukunft der koreanischen Gemeinschaft in Amerika. Dabei kann Zhang auf frühere Erfolge verweisen. So setzte er sich 1995 erfolgreich dafür ein, Koreanisch als SAT-Fach einzuführen. Er überzeugte das College Board mit der Zahl von über 20.000 Lernenden, Wochenendschulen eingerechnet. Unterstützt von der koreanischen Gemeinschaft und dem Unternehmen Samsung wurde das Vorhaben umgesetzt, wofür er eine Auszeichnung des südkoreanischen Präsidenten erhielt. Doch im Jahr 2021 strich das College Board alle SAT-Einzelfächer, vor allem wegen der Corona-Pandemie und der sinkenden Bedeutung des Tests, wodurch Koreanisch seinen Platz verlor. Inzwischen hat sich das Umfeld jedoch deutlich verändert. Der weltweite Erfolg der koreanischen Popkultur, von BTS über den Film Minari bis hin zum Animationsfilm K-Pop Demon Hunters, hat das Interesse an der Sprache neu belebt. Auch in den USA lernen immer mehr Menschen Koreanisch. Zhang erinnert daran, wie unsichtbar die koreanische Gemeinschaft in den 1970er und 80er Jahren noch war, als vor allem Japan und China als Repräsentanten Asiens galten. Heute prägen koreanische Produkte und Inhalte den Alltag. Genau deshalb hält Zhang das AP-Projekt für dringend notwendig. Viele Schülerinnen und Schüler brechen das Koreanischlernen nach der Mittelstufe ab, weil es in der Highschool keine Anschlussangebote gibt. Ein AP-Fach könnte Kontinuität sichern und zugleich die Unterrichtsqualität durch qualifizierte Lehrkräfte und standardisierte Lehrpläne verbessern. Die Hürden sind jedoch hoch. Das College Board verlangt entweder mehr als 250 Schulen mit fortgeschrittenem Koreanischunterricht oder die Anerkennung durch mindestens 100 Universitäten. Zwar wird derzeit an 217 Schulen Koreanisch als reguläres Fach unterrichtet, jedoch meist nur auf niedrigem Niveau. Rund 150 Universitäten bieten entsprechende Kurse an, sodass zumindest eine der Voraussetzungen erreichbar erscheint. Das größte Problem bleibt die Finanzierung. Für die Entwicklung von Lehrplänen und Prüfungen werden 1,5 bis 2 Millionen US-Dollar benötigt. Zusätzlich fallen laufende Kosten an, solange weniger als 5.000 Schülerinnen und Schüler das Fach belegen. Zhang ruft daher die südkoreanische Regierung, koreanische Unternehmen und die Diaspora zur gemeinsamen Unterstützung auf. Parallel dazu leitet er eine landesweite Umfrage zur Lage der koreanischen Gemeinschaft in den USA. Gemeinsam mit 6 weiteren Professorinnen und Professoren hat er 6 Monate lang einen umfangreichen Fragebogen entwickelt. Rund 10.000 in den USA lebende Koreanerinnen und Koreaner wurden befragt. Derzeit werden etwa 1.500 Datensätze ausgewertet. Erhoben werden unter anderem demografische Angaben, Bildungsstand, Lebenszufriedenheit und Fragen zur Identität. Ziel ist es, erstmals verlässliche Daten über die rund 2 Millionen Koreanerinnen und Koreaner im Land zu gewinnen, um eine bessere Grundlage für politische und gesellschaftliche Maßnahmen zu haben. Zhang fasst seine Überzeugung klar zusammen. Erfolge wie BTS, Minari oder K-Pop Demon Hunters seien nur möglich gewesen, weil die Menschen ihre Herkunft nicht verstecken, sondern zu ihr stehen. Die eigene Identität zu kennen und stolz darauf zu sein, das sei die Grundlage für Erfolg in einer vielfältigen Gesellschaft. Die Stadt Seoul eröffnet am 23. April, dem Welttag des Buches und des Urheberrechts, offiziell die diesjährige Seoul Outdoor Library, ein Projekt für eine städtische Freiluftbibliothek. Den Auftakt bilden 2 Standorte, der Lesegarten am Gwanghwamun-Platz sowie die Lesezone am Cheonggyecheon. Die Seoul Outdoor Library wird an 3 zentralen Orten in der Innenstadt eingerichtet, am Gwanghwamun-Platz, entlang des Cheonggye-Flusses und auf dem Seoul-Platz vor dem Rathaus. Dort entstehen temporäre Leseorte im Freien. Das Angebot steht jeweils von Freitag bis Sonntag in der ersten und zweiten Jahreshälfte zur Verfügung. Je nach Wetterlage wird flexibel am Tag oder in den Abendstunden geöffnet. Der Standort auf dem Seoul-Platz startet etwas später, nämlich passend zum verlängerten Wochenende rund um den Kindertag am 1. Mai. In diesem Jahr richtet sich das Programm verstärkt an internationale Besucherinnen und Besucher. Geplant sind geführte Touren durch alle 3 Standorte. Dabei erleben die Teilnehmenden nicht nur die Lesezonen, sondern auch das in Korea beliebte Format Bukmong, eine Art entspanntes Verweilen mit Büchern ohne feste Leseaufgabe. Die Touren werden von englischsprachigen Führern sowie jungen lokalen Partnern begleitet, die zusätzlich Informationen zur Geschichte und Kultur der Stadt Seoul vermitteln. Ein weiteres internationales Format ist die sogenannte Reisebibliothek, die regelmäßig auf dem Seoul-Platz stattfindet und gemeinsam mit Botschaften und Kulturinstituten verschiedener Länder organisiert wird. Insgesamt nehmen 14 Länder teil, darunter Großbritannien und Schweden zum Auftakt, sowie unter anderem die USA, Mexiko, Peru, Deutschland, Italien, Spanien, Norwegen, Tschechien, Ungarn, China, Indien, Indonesien und 5 Staaten aus Zentralasien. Zur Eröffnungswoche sind mehrere Literaturveranstaltungen geplant, die sich mit dem Lesen im Zeitalter der künstlichen Intelligenz beschäftigen. Am 23. April werden der französische Bestsellerautor Bernard Werber und am 24. April der Philosoph und Schriftsteller Alain de Botton jeweils per Live-Online-Schaltung zugeschaltet. Im Mittelpunkt stehen Fragen des Lesens, der Wahrnehmung und zwischenmenschlicher Beziehungen. Für den 25. April ist außerdem ein persönliches Treffen mit der südkoreanischen Autorin Chun Sun-nan im Lesegarten am Gwanghwamun-Platz vorgesehen. Auch das Rahmenprogramm wurde erweitert. Im Lesegarten am Gwanghwamun-Platz sind unter anderem Live-Musik und Filmvorführungen geplant. An der Lesezone am Cheonggye-Fluss wird ein sogenanntes Silent Bookmong angeboten, Lesen mit Kopfhörern in ruhiger Atmosphäre. Das zentrale Format Bukmong wird in diesem Jahr an allen 3 Standorten jeweils einmal pro Woche in unterschiedlichen Varianten durchgeführt. Als trendiges Hip-Bukmong auf dem Seoul-Platz, als romantische Version am Gwanghwamun-Platz und als stille Variante am Cheonggye-Fluss. Insgesamt stehen rund 12.000 Bücher zur Verfügung, die von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren der Seoul Library ausgewählt wurden. Darüber hinaus können Bürgerinnen und Bürger aktiv an der Programmgestaltung mitwirken. Im Rahmen des Projekts Mein eigener Bücherkorb wurden 45 Themenbereiche mit insgesamt 382 Büchern zusammengestellt, die auf Vorschlägen und Interessen der Bevölkerung basieren. Weitere Informationen zur Seoul Outdoor Library sowie zu den Veranstaltungen der Eröffnungswoche sind über die offizielle Website und den Instagram-Kanal der Stadt Seoul abrufbar.
Schreibende Menschen, KBS Autorenporträt. Hallo und herzlich willkommen beim KBS Autorenporträt Schreibende Menschen. Am Mikrofon Jan Dirks. In dieser Sendereihe begegnen wir Schriftstellerinnen und Schriftstellern, Dichterinnen und Dichtern, die die Literaturgeschichte Koreas und der Welt bereichert haben. Mit der Gegend von Pyeongchang in der Provinz Gangwon-do verbinden die meisten Menschen vermutlich die Olympischen Winterspiele von 2018. Doch gibt es auch ein berühmtes literarisches Werk, das unzertrennlich mit dieser Region verbunden ist. Die Geschichte »Wenn der Buchweizen blüht« von Lee Ho-seok aus dem Jahr 1936. Drei Händler ziehen nach einem erfolglosen Markttag bei Nacht weiter ins nächste Dorf, wobei noch keiner ahnt, dass zwischen zweien von ihnen eine schicksalhafte Beziehung besteht. Die poetische Beschreibung des nächtlichen Weges von Bongpyeong nach Taehwa zählt zu den bekanntesten Passagen der gesamten koreanischen Literatur. Wir verdanken sie vielleicht dem Umstand, dass der Autor Lee Ho-seok, geboren 1907 im Landkreis Pyeongchang, in seiner Kindheit kein gutes Verhältnis zu seiner Stiefmutter hatte. Denn aus diesem Grund ließ man den Jungen zur Pension in der Kreisstadt wohnen, wo sich am Sitz des Landratsamtes die Volksschule befand, die er besuchte. Wenn der Junge von dort zu seinem Elternhaus zurückkehrte, musste er einen Fußweg von über 40 Kilometern durch die Berge von Gangwon-do zurücklegen. Eine prägende Erfahrung, die ihn, so kann man vermuten, wohl zu dem oben erwähnten Werk inspiriert hat. Auch das Spiel am Gebirgsbach, das Fischen und der Anblick der Bergblumen, vor allem seine Erinnerungen an herumziehende Händler mit Holzgeräten aus dem Odessan-Gebirge, an Wurzelsammler, an Waldfrüchte, an das Honigsammeln und an landwirtschaftliche Leistungsschauen prägen seine oft heimatverbundenen, lokal kolorierten Werke, die vor allem in seiner späteren Schaffensphase entstanden sind. Mit ihnen setzt Lee Ho-seok einen anderen Akzent als beispielsweise seine zeitgenössischen Kollegen Hyunjin Kon oder Lee Sang, die ganz im Milieu der rasch wachsenden Großstadt Seoul verankert sind. Zunächst jedoch schreibt Lee Ho-seok Werke mit stark sozialistischer Tendenz, beispielsweise sein in den Studienjahren entstandenes Debütwerk »Die Stadt und das Gespenst«, welches das Elend der Armen in der Hauptstadt beschreibt, oder auch Geschichten, die die Sowjetunion als Land seiner Träume idealisieren. Auf Empfehlung eines ehemaligen Lehrers tritt Lee Ho-seok 1932 eine Stelle als Schreiber in der Zensurabteilung der Büchersektion des Polizeibüros des japanischen Generalgouvernements an, die er doch aus Gewissensnot und nach harscher Kritik aus seinem Umfeld bereits kaum zwei Wochen später wieder kündigt. Der Vorwurf, in Zeiten der kolonialen Unterdrückung ein Mitläufer gewesen zu sein, ist bis heute nicht ganz aus seiner Biografie verschwunden. Mit dem Umzug in die Provinz Nord-Hamgyong, wo die Familie seiner Frau lebt, seiner dortigen Tätigkeit als Englischlehrer an einer Landwirtschaftsschule und der damit einsetzenden relativen wirtschaftlichen Stabilität lösen sich seine Werke zunehmend von den früheren Elementen der Tendenzliteratur und er entfaltet eine eigentümliche poetische und literarische Welt, geprägt von ländlichen, exotischen und erotischen Motiven. 1933 tritt er als Gründungsmitglied der literarischen Vereinigung Kuinhue bei, der Gruppe der Neuen, die sich zur reinen Literatur bekennt und zu der beispielsweise auch Isang und Itaejun gehören. Wohnhaft in Nordhamgyong, der von Seoul am weitesten entfernten Region, kann Lee Hyo-seok allerdings nur selten an den Aktivitäten der Gruppe teilnehmen und seine Mitarbeit verläuft sich allmählich. Später zieht er nach Pyongyang, tritt eine Professur an der Sungshil-Fachschule an und ist nun wirtschaftlich endgültig abgesichert. Nun erlebt er seine literarische Blütezeit, in der auch sein Meisterwerk »Wenn der Buchweizen blüht« entsteht. Doch das Glück währt nicht sehr lang. 1940 sterben sowohl seine Frau als auch zwei seiner Kinder kurz nacheinander an Krankheit. Lee Hyo-seok erleidet durch diese Ereignisse einen schweren Schock. Er erkrankt und stirbt 1942 im Alter von nur 35 Jahren an tuberkulöser Hirnhautentzündung. Das war das KBS-Autorenporträt Schreibende Menschen für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Jan Dirks.
Sendung Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie Fight for My Way, zu Deutsch Ich kämpfe für meinen Weg aus dem Jahr 2017, eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist Anhamyan ande. Anhamyan ande heißt auf Deutsch wörtlich so viel wie könntest du das nicht lassen oder könnte ich das nicht lassen. Tatsächlich entspricht es aber dem Deutschen muss das wirklich sein oder muss ich das wirklich machen? Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie Fight for My Way einmal an. Ko Dong-man hat mit Kampfsport angefangen und soll gegen seinen Erzfeind Kim Tak-soo kämpfen. Choi-era macht sich Sorgen und versucht, Dong-man davon abzuhalten. Doch Dong-man erklärt dir, warum dieser Kampf so wichtig ist.
Yang, 좀 최일하답게 화끈하게, 어? 좀 쿨하게 밀어주면 안 돼?
그거 있어?
응?
뭐야? 월드 행사가 시작됐어.
나 원래 안 쿨해. 네가 김탁수한테 맞을 생각만 하면 막 속이 다 울렁거린다고. 진짜 좀 안 하면 안 돼? 그냥 걔 잊고도 잘 살았잖아. 아, 김탁수랑은 다시 붙지 말라고.
나 하루도 잊은 적 없는데?
An einer Stelle sagt Era hier, anhaben an de? Muss das wirklich sein?
안 하면 안 돼?
안 하면 안 돼?
안 하면 안 돼?
Mit anhaben an de? Kann man zum einen versuchen, sein Gegenüber von etwas abzuhalten. 노래 좀 안 하면 안 돼? 미안해, 방해됐구나. Musst du die ganze Zeit singen? Es tut mir leid, dass ich dich gestört habe. Hier noch ein Beispiel. 매번 성질 부리는 거 안 하면 안 돼? 어, 노력할게. Musst du dich immer so aufregen? Okay, ich versuche es nicht zu machen. Hören Sie letzteres einmal als Beispielkonversation.
매번 성질 부리는 거 안 하면 안 돼?
어, 노력할게.
매번 성질 부리는 거 안 하면 안 돼?
어, 노력할게. 매번 성질 부리는 거 안 하면 안 돼?
어, 노력할게.
매번 성질 부리는 거 안 하면 안 돼?
어, 노력할게.
Zum anderen kann man damit auch um Erlaubnis oder Zustimmung bitten, wenn man etwas nicht machen möchte. 오늘 야근 해야 해? 안 하면 안 돼? 오늘 약속이 있어. Wir müssen heute Überstunden machen. Muss das wirklich sein? Ich bin verabredet. Hier noch ein Beispiel. 우리 오늘 운동하러 가자. 안 하면 안 돼? 오늘은 너무 피곤해. Lass heute zum Sport gehen. Muss das sein? Ich bin zu müde. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
우리 오늘 운동하러 가자.
안 하면 안 돼? 오늘은 너무 피곤해.
우리 오늘 운동하러 가자.
안 하면 안 돼? 오늘은 너무 피곤해. 우리 오늘 운동하러 가자.
안 하면 안 돼? 오늘은 너무 피곤해.
우리 오늘 운동하러 가자.
안 하면 안 돼? 오늘은 너무 피곤해.
Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie anhamyeon ande einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottier. Bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zu Musik verbindet auf KBS World Radio. Jede Woche stellen wir hier traditionelle Musik und interessante Musikerinnen und Musiker vor. In unserer heutigen Episode sprechen wir unter anderem über das Leben der Bauern im alten Korea, das im Einklang mit der Natur war, und stellen Ihnen den Flötenspieler Lee Soo vor, der Mitglied der Königsfamilie von Joseon war. Am Mikrofon ist Alexandra Lottier. Bleiben Sie dran! Der pflaumenblättrige Spierstrauch ist ein Busch, der in Ostasien heimisch ist und meist Mitte April blüht. Die kleinen weißen Blüten erinnern an Reiskörner. Oft wird der Busch mit einer ähnlich aussehenden Pflanze verwechselt, dem Schneeflockenstrauch, der im Mai blüht. In früheren Zeiten nutzten Bauern den Blütezeitpunkt von Pflanzen, um zu wissen, was sie wann auf ihren Feldern machen mussten. Man sagte zum Beispiel, dass der Reis ausgesät wird, wenn der Spierstrauch blüht. Die Reissetzlinge gepflanzt werden, wenn der Schneeflockenstrauch blüht, die Reisfelder für die Ernte entwässert werden, wenn sich der Ahorn rot färbt, und der Reis geerntet wird, wenn die Chrysanthemen in voller Blüte stehen. Die Veränderungen der Natur zeigten den alten Koreanern auch ohne Kalender, was sie wann tun mussten. Sie lebten im wahrsten Sinne des Wortes im Einklang mit der Natur. Hören wir nun als erstes Stück in der heutigen Ausgabe das Lied Tisan Tadion, zu Deutsch Lied vom Hausberg, gesungen vom Fusion Gugak Ensemble Yegyeol Band.
Oh, 그저 사람들이 많이 부부터 혼자선 달라붙으니 앞사는 산적에 뒷사는 범들이 발병 없는 길 하나 딱 소녀만 알고 있어라. 앞사는 산적에 뒷사는 범들이 많이 부부터 혼자선 달라붙으니 앞사는 산적에 뒷사는 범들이 발병 없는 길 하나
Woche möchten wir Ihnen Isu vorstellen, ein Mitglied des Königshauses von Joseon, das im 16. Jahrhundert lebte. Er soll sich einst selbst sein Leben gerettet haben, indem er auf der Ukjok spielte, einer Flöte aus Jade. Sein Pseudonym war Tan San-su. Der Name Tan San kam vermutlich von dem Ort, an dem er lebte. Su war ein Titel, der den Nachfahren der königlichen Familie verliehen wurde. Er gehörte also zum Hochadel und hatte dennoch vielfältige Fähigkeiten wie das Spielen auf Musikinstrumenten und Bogenschießen. Das war sehr ungewöhnlich. König Songjong verschenkte zum Beispiel normalerweise Tigerfelle, wenn er für seine Verwandten Feste ausrichtete. Aber Isu erhielt stattdessen Pfeil und Bogen vom König, weil er so ein begabter Bogenschütze war. Es gibt eine interessante Anekdote zu Isu. Als er eines Tages auf dem Weg in die Provinz Hwanghae-do war, stieß er auf eine Räuberbande, die ihn in ihr Versteck tief in den Bergen verschleppte. Es handelte sich um ein recht großes Dorf, in dem Räuber mit ihren Familien lebten, angeführt von dem berühmten Im Gok-jong. Im Gok-jong war der Anführer der Bauernrebellen, eine Figur in der koreanischen Geschichte, die mit Robin Hood vergleichbar ist. Als er herausfand, dass es sich bei dem Entführten um Isu handelte, fragte er ihn, ob er seine Ukjok dabei hatte, seine Jadeflöte. Isus Ruf als ein Virtuose auf der Ukjok hatte sich offensichtlich bis in die tiefsten Berge im Norden Koreas herumgesprochen. Im Gokjong wollte wohl selbst hören, was es mit Isus Künsten auf sich hatte. Isus Leben stand auf dem Spiel und ihm blieb nichts anderes übrig, als dem Rebellenanführer etwas vorzuspielen. Also spielte er ein trauriges Lied, das zu der schwierigen Situation passte, in der er sich befand. Als sie das Lied hörten, begannen Im Gok-jong und seine Räuber beim Gedanken an das Ende, das ihnen unweigerlich drohte, zu weinen. Die Rebellen waren zwar fürs Erste sicher, aber sie waren auf der Flucht und würden früher oder später sterben oder gefangen genommen werden. Nachdem das Lied zu Ende war, bot Im Gok-jong Isu ein Glas Wein an und befahl seinen Untergebenen dann, ihn sicher aus dem Berg herauszugeleiten. So gelang es Isu, dem Räubernest mit seinem Instrument lebend zu entkommen. Es ist nicht überliefert, um was für ein Instrument es sich bei der Ukjok genau handelte und wie sie klang. Aber die meisten glauben heute, dass sie wohl der Taegeum ähnelte. Hören wir daher nun So Jung-sok mit Taegeum Shinawi. Thank you. Blasinstrumente wie die Taegeum, Taepyeongso, Tungso und Tansu werden auf Koreanisch oft auch einfach Piri genannt, also Flöte. Dieser Oberbegriff zeigt, dass die Piri das bekannteste Blasinstrument ist. Neben der Hyangpiri und der Tangpiri, bei denen es sich um richtige Musikinstrumente handelt, gab es früher auch die allereinfachsten Piri, die sich Kinder selbst aus Weidenzweigen oder Gerstenhalmen machten. Der Frühling war die Jahreszeit, in der die Materialien für solche improvisierten Flöten am leichtesten zu bekommen waren. Es ist also nicht überraschend, dass es viele Gedichte und Lieder gibt, in denen der Klang der Piri mit der warmen Frühlingsbrise verknüpft wird. Unser letztes Musikstück für heute ist ein Piri-Konzert mit dem Menarijo-Thema, das ebenfalls vom Frühling inspiriert wurde. Menarijo bezieht sich auf eine Volksmelodie, die aus den bergigen Regionen Gangwon-do und Gyeongsang-do stammt. Lee Jung-dae spielt die Piri, begleitet vom traditionellen Orchester von KBS.
Yeah.
Das war Musik verbindet. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.